Herzlich willkommen zu All Ears on Tax, Insights bei BDO, dem BDO-Podcast zu wichtigen steuerlichen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Ich bin Paul Forst, zusammen mit meinem Kollegen Dr. Christian Reiter begrüße ich Sie herzlich zu unserer zweiten Folge. Hallo lieber Christian, ich stelle dich mal kurz vor, wenn du erlaubst. Dr. Christian Reiter ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er berät seit knapp 20 Jahren Familienunternehmen und vermögende Privatpersonen bzw. Family Offices bei den rechtlichen und steuerlichen Strukturierungen von unternehmerischen bzw. privaten Vermögen. Er leitet seit April 2022 bei der BDO den Fachbereich Familienunternehmen und private Vermögen. Zusätzlich ist er Lehrbeauftragte an der Universität Regensburg und publiziert regelmäßig auf dem Gebiet der Ein- und Erbschaftssteuer.
Ja, besten Dank, lieber Paul. Schön wieder heute mit dir im Studio zu sein und den Podcast aufnehmen zu können. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und international aufgestellten Unternehmen. Sein Fokus liegt dabei auf der Betreuung von Familienunternehmen sowie auf der Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Er publiziert regelmäßig steuerliche Fachbeiträge.
Sei gegrüßt, lieber Christian. So, legen wir direkt los. Kommen wir zur ersten Frage. Unser großes Thema heute: Was bedeutet der Koalitionsvertrag für Privatpersonen? Am 9. April 2025, so sind es auch schon fast drei Monate, haben sich die Vertreter der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode unter dem Motto Verantwortung für Deutschland geeinigt. Was sind die zentralen Neuregelungen für Privatpersonen im steuerlichen Bereich, lieber Christian?
Ja, lieber Paul, vielleicht sollten wir vorab mal die Frage aufwerfen, was denn nicht im Koalitionsvertrag explizit genannt ist, aber an steuerlichen Folgen durchaus im Lauf der kommenden Legislaturperiode bis 2029 noch für Privatpersonen umgesetzt werden könnte. In die Koalitionsverhandlungen war vor allem die SPD mit folgenden steuerlichen Maximalforderungen ins Rennen gegangen. Der Spitzensteuersatz sollte von 42 auf 47% ab einem Betrag von brutto 83.000 Euro pro Jahr angehoben werden. Zu begrüßen ist natürlich die Verschiebung des Spitzensteuersatzes in höhere Einkommensklassen. Wenn aber gleichzeitig der Spitzensteuersatz ansteigt, bringt es natürlich keine steuerliche Entlastung. Die Reichensteuer sollte von 45 auf 49% angehoben werden und bei 278.000 Euro pro Jahr für Singles starten. Weiterhin wurde gefordert, die Abgeltungssteuer auf private Einkünfte aus Kapitalvermögen, das heißt auf Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne, von 25 auf 30% anzuheben. Auch wenn die Abgeltungssteuer ihre Regelungsnotwendigkeit mittlerweile verloren hat, ursprünglich war sie ja geplant und umgesetzt worden, um im Ausland gehortetes Schwarzgeld deutscher Steuerpflichtiger ins Inland zu repatriieren, mag die Anhebung der Abgeltungssteuer auch eine finanzpolitisch restriktive Haltung zeigen. Ja. Die Regierung stellt sich dort möglicherweise gegen Wertpapiere als Sicherungsmittel der privaten Altersvorsorge. Und das würde meines Erachtens über das Regelungsziel deutlich hinausschießen, sodass die Abgeltungssteuer so belassen werden sollte, wie sie aktuell geregelt ist. Natürlich, das Schreckgespenst der Vermögenssteuer sollte für große Vermögen ab 100 Millionen Euro revitalisiert werden. Ja, das ist eine zaghafte Umschreibung des Plans. Die Vermögensteuer ist ja am 1. Januar 1997 offiziell außer Kraft gesetzt worden, ist aber im Gesetz eigentlich noch weiterhin verankert. Und wenn man sich da mal die Fakten vor Augen führt bei der Vermögensteuer, dann minimiert sich schon wieder der Ansatz hieraus. Schaut man sich da mal den Regelungsantrag des Landes Bremen aus dem September 2024 an, der ja schon in eine Bundesratsinitiative gemündet hat, war ausgerechnet worden, dass aus der ausgesetzten Vermögenssteuer ein steuerlicher Wenigerbetrag für den Fiskus von ca. 380 Milliarden Euro entstanden sei. Das mag auf den ersten Blick, lieber Paul, wahnsinnig viel klingen. Wenn man es auch mal auf die 28 Jahre der aufgehobenen Steuer runterbricht, dann ist das ein durchschnittlicher Steuerbetrag von 14 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man sich dann für Augen führt, dass die steuerliche Bewertung für die Vermögenssteuer nicht mehr wie in 97 mit den Einheitswerten darstellbar ist, sondern mit den erhöhten Verkehrswerten, sieht man, wie komplex die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Vermögenssteuer werden würde. Daraus folgt ein strukturelles Vollzugsdefizit und damit per se schon die Verfassungswidrigkeit der Vermögenssteuer de facto. Weiterhin war natürlich auch das steuerliche Halteprivileg bei privaten, nicht selbst genutzten Immobilien, das eine steuerfreie Veräußerung zum Beispiel nach 10 Jahren Vermietung garantiert, von der Abschaffung begriffen. Ja, wenn man mal ins europäische Ausland schaut, Österreich kannte das Halteprivileg auch, hat dieses aber auch abgeschafft. Also wir leben hier in Deutschland durchaus auch auf einer steuerlichen Insel der Seligen, was Privilegien angeht. Aber hier wird aktiv dran gerüttelt.
Oh, Christian, das lässt einen ja ein wenig erschauern, wenn man das so hört. Würde ich sagen, schon harter steuerlicher Tobak. Und wie weit die Leistungsträger in Deutschland darauf mit Freude reagieren, glaube ich, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, ist ja zum Glück nichts hineingekommen, aber ja, vielleicht ist ja irgendwo anders vielleicht auch noch was versteckt. Oder was meinst du?
Ja, ich muss sagen, Paul, das verwundert mich schon ein wenig, dass keine der obigen Forderungen in den Diskussionen mit der CDU, CSU im Vorfeld zum Koalitionsvertrag dann auch wirklich aktuell Niederschlag in dem Papier gefunden haben. Aber man sollte sich da nicht so sicher sein. Auch wenn die Grünen, Bündnis 90, derzeit nicht Teil der Regierungskoalition sind, haben sie im Antrag 21 aus 356 zum gerade in das Legislaturverfahren eingebrachten Gesetzesentwurf für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland den Antrag gestellt, die Steuerfreiheit von Gewinnen aus dem Verkauf von vermieteten Immobilien aufzuheben. Dadurch sollen Steuermehreinnahmen von ca. 6 Milliarden Euro generiert werden. Ferner beinhaltet der Antrag die Aufhebung der Gewerbesteuerfreiheit von vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaften. Das soll auch weitere 1,5 Milliarden Euro bringen. Eine weitere Milliarde soll dem Fiskus zufließen, wenn die Besteuerung bei sogenannten Share Deals grundlegend reformiert würde, ja, sodass die Grunderwerbsteuer grundsätzlich bei jeder Übertragung von Anteilen zwischen Gesellschaften zur Beteiligungsquote anfällt. Das betrifft natürlich auch Privatpersonen, die durchaus Immobilien aus dem privaten Bereich auch in Gesellschaften einbringen, zum Beispiel um zivilrechtlich eine Zersplitterung von Grundstücken bei mehreren Erben zu verhindern. Die Partei hat dann ferner die Befreiung bei der Erbschaftssteuer für Erbschaften ab 300 Wohneinheiten, die sogenannten Wohnungsunternehmen, aussetzen wollen. Das ist meines Erachtens ein echtes Problem für sehr viele vermögende Privatpersonen und vor allem auch Family Offices. Man sieht ja, dass nur dadurch überhaupt Immobilien noch erbschaftssteuerlich begünstigt werden können. Ansonsten gibt es ja im Erbschaftssteuerrecht nur den Bewertungsabschlag von 10%. Nur wenn diese Wohneinheiten in einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden, dann kann man die erbschaftssteuerliche Privilegierung, die ja bis zur kompletten Steuerfreistellung reichen kann, auch beantragen. Sollte dieses Privileg fallen, dann wird es einen erheblichen Einschnitt bei der Begünstigung von erbschaftssteuerlichen Fragestellungen im Privatbereich bedeuten. Des Weiteren soll die Verschonungsbedarfsprüfung bei der Vererbung von sehr großen Betriebsvermögen ins Auge gefasst werden. Warum? Naja, de facto kommt es da zu einer kompletten Steuerbefreiung im Best Case. Und das ist aus Sicht der Bündnis 90 Grünen eine sehr regressiv wirkende Freistellung. Und deswegen muss man hier aus Sicht der Partei einen Eingriff fahren. Das würde zum Beispiel die Gestaltung über Blockerstiftungen betreffen und diese von Familienunternehmen auch häufig genutzte steuerliche, aber auch zivilrechtlich motivierte Gestaltung, eben zum Beispiel zur Fortführung des Lebenswerks, würde ihr Ende dann finden und würde quasi hier auch das Thema der Renaissance von Stiftungen wieder einem Ende zuführen. Gerade die Erbschaftssteuer ist meines Erachtens ein brandheißes Thema, da hier die Regierungskoalition offenkundig die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur potenziellen Verfassungswidrigkeit der Erbschaftssteuer abwarten will, bevor überhaupt eine Neuregelung des geltenden Rechts, gerade auch im Bereich der Übertragung von Betriebsvermögen, angegangen wird. Ja, die Übertragung von Betriebsvermögen kann ja vollständig steuerfrei erfolgen. Und deswegen gilt es, hier auch an Unternehmer zu appellieren, die Übertragung von Betriebsvermögen durchaus noch zeitnah ins Auge zu fassen, um von den derzeit günstigen gesetzlichen Regelungen Gebrauch machen zu können. Zusammenfassen lässt sich fast festhalten, lieber Paul, besser wird es leider nicht mehr.
Herr Christian, den Punkt muss ich einfach nochmal aufgreifen und würde das gerne auch nochmal unterstützen oder den Augenmerk darauf legen. Ich glaube, im Hinblick auf das Thema Erbschaftssteuer sind Unternehmer oder Unternehmen gut beraten, sich mit dem Thema Zeiten auseinanderzusetzen. Du hast das Bundesverfassungsgericht oder die anstehende Entscheidung angesprochen. Ich glaube, danach wird sich vieles verändern. Und deswegen wollte ich das gerne nochmal aufgreifen und ein wenig den Finger in die Wunde legen. Hier ist aktueller Handlungsbedarf da, weil sich Dinge tatsächlich verändern werden. Und wie du es richtig sagst, besser wird es leider nicht. So, das sehr, sehr wichtige Thema Erbschaftssteuer haben wir gerade noch mal sehr gut, denke ich, zusammenfassend dargestellt. Dann gibt es natürlich noch die Einkommensteuer, das, was uns so jeden Tag oder jeden Monat ein wenig Sorgen macht, wenn wir auf unseren Lohnzettel schauen. Auch da vielleicht die Frage an dich. Gibt es da schon was Konkretes oder was können wir da erwarten?
Die Regierungskoalition hat ja ein zentrales steuerpolitisches Ziel ausgerufen. Und das schlägt sich ja auch im Koalitionsvertrag nieder. Man will Leistungsträger steuerlich entlasten. Wie soll das ausschauen? Zunächst geht es um die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen. Die soll zur Mitte der Legislaturperiode gesenkt werden. Leider gibt es hier noch keine weiteren Details im Koalitionsvertrag, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass eine moderate Erhöhung des Grundfreibetrags, vor allem gekoppelt mit einem Inflationsausgleich, vorgesehen ist. Hier will man die kalte Progression auch noch weiter absenken und es sollte verfassungsrechtlich geboten sein, um das Existenzminimum insbesondere steuerfrei zu stellen. Wichtig auch, Leistungsträger als Eltern einkommensteuerlich zu entlasten. Dies soll schrittweise dadurch erfolgen, dass die Schere zwischen der Entlastungswirkung des Kinderfreibetrags, der sich ja gerade bei höheren Einkommen stärker auswirkt als das gezahlte Kindergeld, soll eben beseitigt werden. Unter dem Gesichtspunkt der horizontalen Steuergerechtigkeit, was eigentlich bedeutet, dass Eltern auch nach Artikel 6 Grundgesetz gegenüber kinderlosen Paaren durch den Gesetzgeber begünstigt werden können, zu begrüßen. Durch die gesetzliche Regelung soll dann auch weiterhin sichergestellt werden, dass bei einer Erhöhung des Kinderfreibetrags dann natürlich auch das Kindergeld zusätzlich angehoben wird. Das würde gerade bei kleinen und mittleren Einkommen sicherlich helfen. Alleinerziehende Eltern sollen durch die Anhebung und vor allem die Weiterentwicklung des Alleinerziehenden-Entlastungsbetrags weiter steuerlich privilegiert werden. Auch das, meine ich, ist eine sinnvolle Regelung, um hier soziale Gerechtigkeit auch steuerlich zu verankern. Ein ganz wichtiger Punkt für die Regierungskoalition ist ja auch angesichts des herrschenden Fachkräftemangels, die steuerliche Anreize zu setzen für Mehrarbeit. Der Koalitionsvertrag, der verweist hier explizit auf die Bedeutung von Steuererleichterungen als Honorierung von Mehrarbeit oder formuliert, damit sich Mehrarbeit auszahlt, werden Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tariflich vereinbarte bzw. in Tarifverträgen orientierte Vollzeitarbeit hinausgehen, steuerfrei gestellt. Dabei wird Vollzeitarbeit neu definiert, und zwar als eine Wochenarbeitszeit von mindestens 34 Stunden für nicht tariflich festgelegte oder vereinbarte Arbeitszeiten von 40 Stunden. Das, lieber Paul, ist eine ganz wichtige Neuerung. Warum? Ja, bisher sind lediglich Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge im Einkommensteuerrecht steuerfrei gestellt. Die Neuregelung ist dann ein echter Methodenwechsel hin zu einer generellen Leistungsförderung mit vor allem auch bei Arbeitgebern potenziell erheblichen Auswirkungen auf die Lohnbuchhaltung und die Entgeltabrechnung. Weiter wichtig ist die Verbesserung der privaten Altersvorsorge, die sogenannte Frühstartrente. Der Koalitionsvertrag enthält da auch eine ausdrückliche Formulierung. Zum 01.01.2026 wollen wir die Frühstartrente einführen. Wir wollen für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, pro Monat 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen. Der angesparte Betrag soll steuerfrei vermehrt werden und vor staatlichem Zugriff geschützt werden. Da muss man mal wirklich ganz explizit darauf hinweisen, Paul. Die Maßnahme ist systematisch eine eigenständige, kapitalgedeckte Vorsorgelösung. Das ist zwar im Kern vergleichbar mit Riester- und Basisrenten, ist aber klar getrennt von der einkommensteuerlichen Förderung. Die steuerliche Ausgestaltung, auch hierzu, ob das jetzt über Sonderausgabenabzug oder eine nachgelagerte Besteuerung erfolgen soll, bleibt abzuwarten. Aber das ist gerade für Kinder und für Eltern das Potenzial für langfristige steuerstrategische Gestaltung, hier wirklich die entsprechenden staatlichen Zuwendungen und Förderungen zu nutzen und damit auch für Kinder schon von klein an eine entsprechende Altersvorsorge im Wertpapierbereich aufzubauen. Im Koalitionsvertrag 2025 wurde dann natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch ein neuer steuerlicher Anreiz für ältere Arbeitnehmer aufgenommen. Warum? Das Weiterarbeiten über das reguläre Rentenalter hinaus soll einfach attraktiver werden. Da formulieren die beiden Parteien, wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, wird sein Gehalt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten. Fehlanreize und Mitnahmeeffekte werden wir vermeiden. Diese Regelung zieht explizit darauf ab, die Erwerbssteuer oder die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen zu fördern und zugleich Fachkräfte vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch im Rentenalter zu aktivieren. Steuerrechtlich gesehen handelt es sich um eine partielle Steuerfreistellung des Arbeitslohns, der natürlich nach geltender Rechtslage gemäß 19 Einkommensteuergesetz grundsätzlich voll steuerpflichtig wäre. Zu beachten ist auch gerade für Berater dann, dass die Steuerfreiheit wohl nicht uneingeschränkt gewährt werden soll. Die Anwendung bei vorzeitigem Rentenbeginn ist ausgeschlossen. Nur wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, soll begünstigt werden. Durch die Beschränkung auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dürften geringfügige oder auch selbstständig freiberufliche Tätigkeiten nicht erfasst sein. Der steuerfreie Betrag wird dann weiterhin auch dem Progressionsvorbehalt unterliegen, was insbesondere für Pensionäre mit zusätzlichen Einkünften dann bedeutsam ist, weil zwar ist der Lohn steuerfrei, wird aber in die Bemessungsgrundlage und in die Steuersatzfindung einbezogen und deswegen würde zum Beispiel auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ein höherer persönlicher Steuersatz wirken. Das ist steuerpolitisch gesehen eine ganz gezielte Entlastung mit potenziell begrenzter fiskalischer Wirkung. Warum? Naja, die Zielgruppe ist eng umrissen. Es ist aber ein klares Bekenntnis der Regierungskoalition, wahrscheinlich auch geprägt durch die Notwendigkeit für die Generation jenseits der 63 Jahre, dass freiwilliges Weiterarbeiten honoriert wird. Nicht nur dadurch, dass ich zusätzliche Rentenpunkte bekomme, sondern dass ich auch steuerfrei bis zu einem Bruttolohn von 24.000 Euro jährlich arbeiten kann und damit auch mein Auskommen sichern kann. Zu guter Letzt das Thema Solidaritätszuschlag. Na, auch das ein brandheißes Thema. Die Regierungskoalition spricht sich nicht generell, was ja auch erwartet worden ist, für eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags aus. Vielmehr soll die bisherige Regelung sogar fest bestehen, wonach eben der Zuschlag nur für besonders hohe Einkommen weiterhin erhoben wird. Verfassungsrechtlich dürfte das aber seit Wegfall des Soli-Zwecks spätestens im Jahr 2021 durchaus umstritten sein. Da muss man natürlich gerade bei der Beraterschaft bei hochbesteuerten Mandanten aufpassen, ob denn die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags weiterhin zugunsten des Steuerpflichtigen durch Einspruch und Aussetzung des Verfahrens eben genutzt werden kann. Man sollte aber aufpassen, das Bundesverfassungsgericht hatte ja jüngst entschieden, dass der Solidaritätszuschlag wohl verfassungsmäßig ist. Aber man sollte proaktiv für jeden Mandanten prüfen, ob man das nutzen kann.
Christian, also ich habe mich ja vorher mit diesen Themen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Aber ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich, was da so drin steht. Ich finde diese Leistungskomponenten, Mehrarbeit, das ist schon echt ein anderer Angang. Also ich kann mich noch an meine Studentenzeit erinnern. Da war ich immer ganz happy, dass ich an den Sonn- und Feiertagen arbeiten konnte. Ja, da konnte man gut ein bisschen Geld verdienen. So, und heutzutage, ja, man macht ein bisschen mehr als die 40 Stunden. Nein, das ist ein bisschen jetzt ketzerig. Aber ich finde, das ist schon eine klare Ansage und ein klares Zeichen. Wir wollen Engagement unterstützen. Mir gefällt auch das Thema dieser Frühstartrente, dass man auch bewusst sagt, wir sind hier nicht wieder ganz, ganz genau, sondern wir stellen jetzt mögliche, die entstehenden Kapitalerträge ja einfach steuerfrei, sondern weil wir sagen, es ist halt, wir belohnen Eigeninitiative. Das ist für mich halt die Kernaussage. Also ich kann sagen, mir persönlich, mir gefällt das und ich glaube, dass das auch einen positiven Effekt hat einfach auf Leute, die engagiert sind und einfach mal vielleicht tatsächlich mal eine Stunde mehr machen wollen. Und wenn sich das dann im persönlichen Portemonnaie positiv auszahlt, ist das sicherlich Anreiz genug. Aber nichtsdestotrotz erlaubst du mir noch die Frage, gibt es denn sonst noch über die eine oder andere kleine Entlastung für die Arbeitnehmer zu berichten?
Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz wesentliche Neuregelung, nämlich die Neuregelung der Pendlerpauschale, die eben schon bereits ab dem ersten Entfernungskilometer erhöht werden soll. Hier ist das klare Bekenntnis, dass ab 2028 vom ersten Kilometer an die Entfernungspauschale bei 38 Cent liegen soll. Klares Aussage, klares Statement, diese Maßnahme wird fiskalisch zu spürbaren Steuermindereinnahmen führen. Die werden begründet und ich glaube, das macht absolut Sinn, als ausgleichende Maßnahme zu steigenden Mobilitätskosten für Arbeitnehmer. Ja, CO2-Preis steigt, Energiepreise steigen, Benzinpreise steigen. Also hier ist quasi der Ausgleich für die Arbeitnehmer vorgesehen. Und eine dauerhafte Anhebung ist auch kompensatorischer Natur. Da kann man natürlich dann die Frage stellen, ist das Regelungsziel eh erreicht? Nämlich, was wird faktisch steuerlich gefördert? Der Individualverkehr. Klar, in ländlichen Regionen ist das ein wichtiger Punkt. Ja, hier müssen Arbeitnehmer weite Kilometer fahren, um zur Arbeitsstätte zu gelangen. Bei Großstädten und Ballungszentrum stellt sich natürlich die Frage, ob das Spannungsverhältnis zur geplanten CO2-Bepreisung und vor allem der geplanten Förderung des öffentlichen Nahverkehrs eben wirklich hier ausgleichend geregelt ist. Da muss man schauen, ob der Gesetzgeber nicht noch Anpassungen im Gesetzgebungsverfahren ab 2028 vorsieht. Es wird auch einfacher, was die Steuerbürokratie angeht. Ja, weil ursprünglich war ja die Forderung nach, dass man das Steuergesetz auch am Bierdeckel regeln kann. Man will zumindest einmal eine Arbeitstagepauschale einführen, Paul. Das soll dann in Zukunft die Werbungskostenpauschale ersetzen oder ergänzen und dabei natürlich auch einer gewandelten Arbeitswelt Rechnung tragen, wo es eben typische Aufwendungen, zum Beispiel Homeoffice, Verpflegung etc. gibt, die Arbeitnehmer belasten und dann eben steuerlich durch eine pauschale Jahres- oder Monatsgröße ausgeglichen werden sollen. Das wird natürlich vor allem den jetzigen Pauschbetrag von 1.230 Euro eben jährlich ersetzen, weil man davon ausgeht, dass das nicht ausreicht, um die tatsächlichen Aufwendungen angemessen abzubilden. Das wird natürlich auch zusätzlich den Steuererklärungsaufwand erheblich verringern. Man muss keine Belege mehr sammeln. Und deswegen glaube ich, ist es auch vor dem Hintergrund des Nettoprinzips sinnvolle Regelung, die der Gesetzgeber da ins Auge fasst, beziehungsweise die Regierungskoalition im Koalitionsvertrag.
Auch da sehe ich sehr, sehr gute Ansatzpunkte. Das gefällt mir. Das würde ich gleich noch mal ein bisschen gerne zum Schluss vielleicht noch was zu sagen. Vielleicht als letzten Punkt gibt es, damit wir das einmal komplett abschließen, gibt es sonst noch Themen, die wir bei den Privatpersonen beachten sollten?
Ja, die Regierungskoalition, die hat sich im Vertrag auch ganz klar ausgesprochen, die Zivilgesellschaft stärken zu wollen und vor allem das Ehrenamt weiter steuerlich zu entlasten. Plan ist hier, dass die Übungsleiterpauschale von bisher 3.000 Euro auf 3.300 Euro angehoben wird und genauso die Ehrenamtspauschale von 840 Euro auf 960 Euro angehoben wird. Dies soll vor allem für gemeinnützige Organisationen die Findung von Unterstützungspersonal attrahieren. Und natürlich will man hier auch erfahrene Rentner motivieren, soziale Verantwortung zu übernehmen. Und dann kann eben hier auch dieser Hinzuverdienst steuerlich optimal vereinnahmt werden. Und es würde sicherlich auch dazu führen, dass der eine oder andere Rentner aktiv im gemeinnützigen Sektor mitmacht. Es wird dann noch zusätzlich weitere Änderungen geben im Gemeinnützigkeitsrecht, die eben vor allem auch gemeinnützige Organisationen in der steuerlichen Bearbeitung von Sachverhalten stark entlasten sollen.
Ja, ein rundes Paket. Also in unserer ersten Folge haben wir ja sehr intensiv über die Überlegungen für die Unternehmen gesprochen und glaube ich, da war ja unser Resümee auch, dass da schon sehr, sehr gute Ansätze sind oder Ansätze ist sogar vielleicht ein bisschen untertrieben, dass sich da jemand gute Gedanken gemacht hat. Jetzt ist einfach entscheidend, dass geliefert wird und ich glaube, so kann man das in gleicher Weise auch für den Bereich der Privatpersonen sagen. Da sind auch mal neue Ideen, neue Ansätze da. Mir gefällt das sehr, sehr gut, dass man hier diejenigen unterstützt, die eine Schippe oben drauflegen wollen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Ansätze sehr gut, dass man versucht, vielleicht etwas stärker mit Pauschalen zu arbeiten. Also wir reden ja immer über die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Auch wenn das wir jetzt den Kanzler haben für die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, glaube ich, ist das vielleicht doch ein bisschen Illusion. Aber ich glaube, wir leben in der Zeit der Digitalisierung. Ich glaube, jeder hat, der eine oder andere hat sicherlich schon mal auch die Erfahrung gemacht mit der Steuererklärung auf der App. Das geht alles. Und das würde definitiv noch leichter werden, wenn der Gesetzgeber sich für gerade den Bereich der Besteuerung im Bereich der nicht selbstständigen Einkünfte oder eben genau den Bereich der Besteuerung der Privatpersonen dazu durchringen könnte, hier deutlich stärker mit Pauschalen zu arbeiten. Ich glaube, beide Seiten wären Gewinner. Die Finanzverwaltung wäre Gewinner, weil die Abläufe deutlich schneller wären. Es ist auch weniger streitanfällige Themen geben würde. Und der Steuerpflichtige wäre auch deutlich der Gewinner, weil er sich deutlich weniger über die viele Arbeit bei seiner Steuererklärung ärgern würde und darüber hinaus immer sich freuen würde auf die schöne Steuererstattung, die ihm seine Tax-App da verspricht und die auch am Ende dann zur Auszahlung kommt. Also deswegen würde ich sagen, wenn das alles so kommt, schauen wir in eine gute Zukunft. Und lieber Christian, vielleicht noch von dir zum Schluss.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich sage mal so, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich glaube, die Regierungsparteien haben sich da wirklich Gedanken gemacht, dem Aspekt sowohl die Dynamik des Industriestandorts Deutschland als auch seiner Bewohner zu stärken, aber gleichzeitig den Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Transformation nicht aus dem Auge zu verlieren. Was man natürlich als Gesetzgeber sagen oder als Hinweis annehmen sollte, die Erbschaftssteuer ist ein Thema, das den Standort Deutschland umtreibt. Ja, wenn wir Unternehmer in Deutschland halten wollen, vor allem im Familienunternehmens- und mittelständischen Bereich, dann sollte man die Erbschaftssteuer modifizieren, gegebenenfalls, aber mit sinnvollen Ansätzen und eine Freistellung von Betriebsvermögen weiterhin aufrechterhalten oder vielleicht den Blick darauf zu werfen, die anderen Assetklassen, die bisher stiefmütterlich behandelt sind, also Wertpapiere und Immobilien, steuerlich besser zu privilegieren und damit auch eine Ungleichbehandlung zwischen den Vermögensklassen außer Kraft zu setzen und damit auch dem Bundesverfassungsgericht keinen Anhaltspunkt zu liefern, die geltende Erbschaftssteuer neu zu regeln.
Gutes Schlusswort. Danke, Christian. Danke für deine Zeit. Liebe Zuhörer, danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei dem BDO-Podcast All Ears on Tax, Insights bei BDO. Das war heute unsere zweite Folge. Wir freuen uns schon auf die dritte Folge. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir auch Sie für die dritte Folge als Zuhörer gewinnen könnten. Und ja, wir hören uns wieder. Bis dahin.